Gänsehaut Salon.
Thomas Rauchenwald ist selbstständiger Rechtsberater mit Schwerpunkt Arbeitsrecht. Aber das ist nur eine Facette seiner Persönlichkeit. Im Nebenberuf, wie er sagt, ist er Autor für das Opernglas und betreibt mit rauchenwald-klassik.com einen höchst lesenswerten Klassikblog. Seit seinem 15. Lebensjahr beschäftigt sich Thomas in seiner Freizeit beinahe ausschließlich mit klassischer Musik. Der Mutter seines besten Jugendfreundes habe er es zu verdanken, dass er zum Wagnerianer wurde. Während des Studiums in Wien wurden dann die Wiener Staatsoper und der Wiener Musikverein quasi zu seinen zweiten Wohnzimmern und sind es bis heute geblieben. Natürlich ist Thomas Rauchenwald regelmäßiger Gast bei den großen Festivals in Europa und besonders gern in Salzburg, wo er in der Blauen Gans logiert, was neben Thomas ausgewiesener Kennerschaft Grund genug für mich war, ihn zum zweiten Mal in unseren Gänsehautsalon einzuladen, um mit mir im Festspielprogramm 2024 zu blättern. Also Thomas Rauchenwald, wie geht es jetzt weiter mit den Salzburger Festspielen? Thomas Rauchenwald, herzlich willkommen im Gänsehaut-Salon.
Dankeschön, ich freue mich, dass wir das wieder machen dürfen.
Du sagst wieder, weil wir beide sind vor einem Jahr schon hier so beieinander gesessen und haben das getan, was viele unserer Gäste und Salzburg-Besucher jetzt wahrscheinlich auch tun werden oder beginnen zu tun, nämlich das Festspielprogramm ein bisschen durchzublättern. Am 6. Dezember war die Präsentation im Haus für Mozart, in diesem Jahr von Markus Hinterhäuser im Alleingang durchgeführt, und die Förderer und Freunde der Salzburger Festspiele kriegen das immer Informationen aus erster Hand. Wir wollen es ein bisschen vertiefen, so im Plauderton, und wenn wir auf das eine oder andere hinweisen und vielleicht Lust machen, nach Salzburg zu kommen und sich auch ein bisschen überraschen zu lassen oder etwas Neuem auch auszusetzen, dann würden wir das beide, denke ich, als Erfolg unseres Gesprächs jetzt verbuchen. In diesem Sinn, danke Thomas, dass du wieder dein Expertenwissen zur Verfügung stellst. Auf rauchenwald-klassik.com, deinem Klassikblog, wird wahrscheinlich dann auch noch mehr über die Festspiele zu lesen sein, nehme ich an.
Ja, auf dem Klassikblog, den du jetzt eben erwähnt hast, der ist seit ungefähr 4 Monaten online, ist bereits auch ein Artikel über die Salzburger Festspiele. Auch ein kurzer Abriss, weil natürlich auch detaillierte Wiedergabe, den Rahmen des Blogs sprengen würde. Aber ich glaube, da kann man sich auch einen Guster machen. Und ich kann auch jeden nur herzlich einladen, auf den Blog zu schauen. Ich bin auch immer für Austausch und Anregungen in jeder Art und Weise dankbar und nehme das gerne an.
Das ist Hintergrundwissen, das du zur Verfügung stellst und das du jetzt unseren Hörern zur Verfügung stellst. Steigen wir vielleicht ein, jedes Festspieljahr, nicht jedes, aber fast alle haben ein Motto überschrieben. Und Markus Hinterhäuser hat bei der Präsentation darauf hingewiesen, dass für ihn das fast ein problematischer Begriff ist, weil es etwas Einschränkendes hat und weil man dann so den Eindruck bekommt, dass sich dem jetzt alles so unterzuordnen hat. Das möchte er gar nicht so verstehen, aber er möchte einen Gedanken dem Ganzen mitgeben, der wie eine Klammer wirkt. Und er bezieht sich auf ein Buch, das er durchgelesen hat, wieder zur Hand genommen hat, Albert Camus, Der Mensch in der Revolte. Und das ist auch dieser Gedanke dieser Salzburger Festspiele. Revolte jetzt weniger gedacht als Revolution, sondern als innerer Aufstand, als Neupositionierung oder auch Abseitspositionierung, so ist es gemeint. Und er hat zumindest beim Opernprogramm wird es sehr schön deutlich, da einige so phänotypische Vertreter gewählt. Ja. Und vielleicht beginnen wir schon mal mit einem, der natürlich prominent ist. Es ist nicht eine neue Einstudierung, das wird so nicht angekündigt, aber Wiederaufnahme. Allerdings, wenn man weiß, wie Markus Hinterhäuser begeistert ist von Romeo Castellucci, dann weiß man auch, dass er ihm Gelegenheit geben möchte, noch einmal tiefer in die Materie vorzudringen und eine Tiefenbohrung des Don Giovanni vorzunehmen. Was macht denn dieses Faszinosum des Don Giovanni aus über diese vielen, vielen, vielen Aufführungen, die es weltweit schon gegeben hat?
beim Don Giovanni, das ist das Faszinosum, sicher die Kompromisslosigkeit der Figur. Also die Kompromisslosigkeit durch und durch in jeder Hinsicht, nicht? Und auch, dass diese Kompromisslosigkeit in dem Don Giovanni ins Wanken gerät, weil ihm ja vor allem Anfang an im Grunde nichts gelingt, wie es ihm gelingen möchte, nicht? Es gibt immer die Spekulationen, ob die Szene mit der Donna Anna so beginnt, ob das wirklich jetzt eine Vergewaltigung ist oder ob sich ihm freiwillig ergeben hat. Auf alle Fälle endet das mit der Ermordung des Kontors. Und das ist, da beginnt schon das Drama. Mozart hat es ja selber als Drama Giocoso bezeichnet, wobei die Betonung eindeutig auf Drama ist und nicht auf Giocoso. Und es geht dann durch und durch, dass die Beziehung zu Elvira vertieft sich nicht so, wie er sich das vorstellt, zur Celina nicht. Und am Schluss geht er eh dem Ende entgegen. Aber auch das kann er kompromisslos bis zum Letzten. Und das ist wahrscheinlich das Faszinierende an der Figur. Da kann man sehr viel machen draus. Markus Hinterhäuser hat sich das letzte Mal schon gesagt, der Casiducci hat ein Kunstwerk daraus gemacht. Den Ansatz kann man sicher teilen und es wird sicher spannend, wie der das weiter verfolgt, weil das wird sicherlich so bleiben, wie es vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren war die Produktion, vor 2 Jahren. Es wird sicherlich nicht so bleiben, wie es damals war.
Es ist ja einer der Regisseure, die ja fast so ein Stammklientel jetzt mittlerweile bilden, fast so wie ein Ensemble. Ne? Peter Sellers wird auch wieder da sein. Walikowski, der letztes Jahr die Macbeth gemacht hat, wird auch wieder vertreten sein. Ich finde es ja auch was Schönes, dass Salzburg so ein Platz ist, etwas untersuchen zu dürfen und daran weiterarbeiten zu dürfen. Also dass Salzburg auch so ein bisschen einen Werkstatt-Charakter haben darf.
Möglicherweise, ja. Gott sei Dank.
Und wenn das bei so großen Könnern wie Castellucci der Fall ist, dann darf man, glaube ich, weiterhin gespannt sein, auch auf einen sehr, sehr interessanten Don Giovanni. Ich fand ihn großartig. Ich habe diese Bilder, die den Castellucci da produziert hat, wochenlang nicht mehr aus meinem Kopf bekommen und aus dem Gedächtnis. Also ich freue mich sehr darauf. Das wird einmal auf jeden Fall ein Fixpunkt sein. Aber es ist nicht der einzige Fixpunkt, weil dieses Außenseitertum, das der Don Giovanni ja auch darstellt, in seiner Raserei, in seiner Kompromisslosigkeit dann bis in den Tod hinein, wo er auch quasi sein Leben sozusagen schon von vornherein auch immer riskiert. Also auch dieses Spielerische, oder wie soll man sagen, ja, fast abhängig Spielerische, das gibt's ja auch noch einmal als Thema, nämlich bei einer von 2 Dostojewski-Opern. Also da die Vorlage ist von Dostojewski. Und die Musik dazu ist von Sergei Prokofjew und das ist der Spieler. Erzähl uns ein bisschen was vom Spieler, Thomas.
Der Spieler, das ist ein frühes Werk von Prokofjew. Er hat den Text dazu selbst geschrieben und wie du schon gesagt hast, das ist auch ein Außenseitertum. Die Spielsucht ist eine Sucht, so wie viele andere auch, die den Menschen gefangen nehmen kann. Die Abhängigkeit, in die man geraten kann. Die Musik ist faszinierend. Gegen Schluss hört man dann auch im Orchester, wie sich der Roulette-Tisch dreht. Also das finde ich ganz besonders faszinierend. Und ja, auch die Inszenierung wird sehr spannend. Das ist auch ein alter Bekannter aus Salzburg, der Peter Sellers, der das machen wird. Auch spannend, ein ganz junger Dirigent mit den Wiener Philharmonikern, Timur Zangev, der mir auch kein Begriff ist, muss ich dazu sagen. Aber der junge Mann wird sicher seine Qualitäten haben, da bin ich mir sicher. Und natürlich immer ein Spieler, was auch sicher ein Publikumsmagnet wird, ist die Hauptrolle, die Besetzung mit der Asmik Grigorian. Da werden sich viele freuen in Salzburg. Wie überhaupt, also ich die Programmierung auch des Dostojewski-Schwerpunktes heuer bei den Salzburger Festspielen im Musiktheater kann man ganz deutlich und groß herausheben möchte. Das ist ein irrsinniger Mut von Markus Hinterhäuser, da in diese Richtung zu gehen. Also für Salzburg ungewöhnliche, unbekannte Stücke zu zeigen, die noch nie dort gespielt worden sind. Und ja, auch das Publikum da bewusst auf eine Entdeckungsreise mitnehmen zu wollen. wo man, glaube ich, nur begeistert mitmachen kann.
Man sieht ja auch, wie sehr da auch diesem Motto sich doch verpflichtet fühlt, oder zumindest wie er sich verpflichtet fühlt, immer diese Fäden dann durchzuziehen, ja, durch sein Programm. Mhm. Weil es wäre ja auch heuer angesagt gewesen, Schönberg mit einer Oper zum Beispiel zu feiern oder den Todestag, den 100. von Puccini, dem Rechnung zu tragen mit einer Oper. Aber das kommt nicht vor, sondern es ist diese Doublette mit Dostojewski-Opern der Schwerpunkt.
Kommt bewusst nicht vor, ja. Das ist, ich hätte eine Bank drauf gewettet, dass wir eine neue Durandot in Salzburg kriegen heuer. Dem ist nicht so. Ich persönlich hätte.
Jetzt in Wien auch,
ne? Ja. Also. Ich persönlich hätte mir eine szenische Produktion von Moses und Aaron gewünscht. Sage ich ganz ehrlich, das habe ich gehofft, dass kommt, aber leider nicht. Aber vielleicht immer in den nächsten Jahren, das ist ja, muss ja nicht unbedingt immer ein Jubiläum sein, dass man sowas spielt. Und ich glaube, der zweite Schwerpunkt bei Dostojewski ist ja dann der Idiot von Weinberg. Der ist überhaupt ein Komponist, der jetzt erst Zug um Zug entdeckt wird.
Ich glaube, 2010 bei den Bregenzer Festspielen mal so richtig ausgegraben, ja, worden.
Also wenn ich mich richtig erinnere, hat der Gidon Kremer sich sehr für den Weinberg eingesetzt, der irgendwo auch, ja, irgendwo scheinbar in einer Schostakowitsch-Tradition steht.
Weil er auch Protégé war und Freund, ja, von Schostakowitsch, ne? Also ein Schicksal gehabt, wo er alles verloren hat, Familie verloren in der Nazi-Zeit, da musste er aus Polen flüchten und ist dann in Moskau dann gelandet, über einen Umweg über Minsk, glaube ich, und hat dann die Nähe auch zu Schostakowitsch gesucht. Und Schostakowitsch hat ihn, glaube ich, da immer ein bisschen beschützt in seinen, selber auch immer bedroht letztendlich von diesem Stalin-Regime. Und wir kennen diese Geschichten vom gepackten Koffer und so weiter und vom Schlafen am Gang. Aber das ist ein sehr interessanter Komponist, der, glaube ich, sehr großes Oeuvre geschaffen hat. Und dieser Idiot ist auch eine Geschichte, die sehr berührend ist und auch insofern in unsere Zeit passt, dass es die Frage stellt, wie menschlich man sein kann angesichts des Unheils, das in der Welt ist.
Das ist in der heutigen Zeit aktueller denn je, nicht? Diese Thematik, was du gerade angesprochen hast, immer schon Idioten, aber auch ein kompletter Outlaw und Grenzgänger. Die Hauptrolle, der Fürst Mischkin. Das ist eine spannende Sache. Und auch der Weinberg hat eine, wenn man immer das Schostakowitsch-Epigonentum anspricht, das ist nämlich nicht der Fall, der hat durchaus einen eigenen Weg gefunden. Spannende Musik geschrieben, sehr interessant und wie ist wirklich jetzt quasi am Ausgraben. Es kommt ein Werk nach dem anderen. Es ist auch im Konzertsektor gibt es da vieles zu entdecken. Also die Programmierung ist sicher mutig, aber ich glaube, das wird heuer ein besonderes Jahr in Salzburg. Und was mich bei Markus Hinterhäuser auch immer überrascht, auch wenn er sagt, er hat kein Motto. Er findet immer einen roten Faden, was sich da so durchzieht. Und es sind mehrere Stränge, mehrere Schwerpunkte. Und wenn man das alles so miteinander verbindet und ineinander schichtet, da ergibt sich ein ganz interessantes, großes Ganzes.
Muss ja durchaus dazu einlädt, öfter im Sommer nach Salzburg zu kommen, um diesen roten Faden in seiner ganzen Länge genießen zu können.
Das wird auch notwendig sein, um das auch erfassen zu können.
Der Idiot bezieht sich ja weniger auf ein gern gebrauchtes Schimpfwort, sondern auf die Tatsache, dass das die Idiotes bei den Griechen jene Menschen waren, die außerhalb der Polis gelebt haben, weil sie sich auch so an den Rand der Gesellschaft gestellt haben. Inwieweit ist denn dieser Fürst Mischkin ein Idiot im griechischen Sinn?
Ne, Idiot im griechischen Sinn, wenn man die, ich habe nicht Altgriechisch gehabt, aber wenn ich mich richtig erinnere, die Übersetzung aus dem Altgriechischen vom Idiot heißt Wartmann. Das steht doch komplett außerhalb der Gemeinschaft, der Gesellschaft. sucht seinen eigenen Weg, mit welchen Mitteln auch immer. Es ist wahrscheinlich das Besondere dran.
Und der Mischkin tut es, indem er seine ethischen Ansprüche so hoch stellt, dass er eigentlich
nur scheitern kann.
Ja. In diesem Sinne.
Sinne.
Es gibt diesen Gegenspieler, der eigentlich diese eher rohe Leidenschaft verkörpert, den Rogoschin, den er da auf der Zugfahrt trifft nach St. Petersburg. Und endeffektlich stirbt er dann in seinen Armen, in den Armen des Mörders. Beide lieben dieselbe Frau auf unterschiedliche Art und Weise. Und der Fürst legt sich dann am Ende in die Arme dieses Mörders in einer Mischung aus Wahn und Zärtlichkeit. Ist ein sehr besonderes Bild, ein sehr berührendes und eins, das, glaube ich, ein besonderer Moment auch in der Operngeschichte darstellt.
Ja, sehr bewegendes Bild, und insofern ist er wieder, um noch einmal auf deine Frage zurückzukommen, vielleicht dann doch der Idiot im allgemeinen Sinn, was man dann darunter versteht, nicht als jemanden außerhalb der Norm stehenden, weil das macht ja niemand so einfach.
Regie führt Christoph Walikowski, haben wir schon gesagt. Mirka Graschinite Thüler, die wir aus Salzburg kennen, die Leiterin des Mozarteum-Orchesters auch war, hat die musikalische Leitung. Und Bogdan Volkov ist der Fürst, und aus Rinestonite die Nastasia. Premiere wird sein am 2. August, und bis 23. August wird der Idiot gespielt.
Ja, ich möchte noch was, vielleicht noch was ergänzen zu diesem Dostojewski-Schwerpunkt. Erstens einmal die Mirka Graschinite Thüler, von dir angesprochen, ist eine Weinberg-Spezialistin, eine ausgewiesene Weinberg-Spezialistin, sitzt auch in ihre Konzertprogramme in Birmingham und auch bei anderen Orchestern, mit denen sie arbeitet, Weinberg auch Sinfonien aus Programm. Ich glaube, CD-Einspielungen gibt es mittlerweile auch schon von ihr. Und was mir so aufgefallen ist heuer, speziell bei den beiden Dostojewski-Vertonungen, beim Spiel und beim Idioten, sind für meine Begriffe die richtigen Regisseure für das richtige Werk engagiert worden.
Mhm.
Ich glaube, da darf man sich wirklich was erwarten.
Dürfen wir uns freuen drauf. Ein weiterer so besonderer am Rande der Gesellschaft stehende ist der Hoffmann aus Hoffmanns Erzählungen. Insofern, also vielleicht die Künstlerfigur schlechthin darstellen soll, ein zerrissener. es geht um eine Frauenfigur, die in drei verschiedene Persönlichkeiten zerlegt wird, ist an der Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit angesiedelt und so weiter. Reden wir ein bisschen über den Hoffmann im Lichte dieses Mottos auch, der Mensch in der Revolte.
Ja, Hoffmann ist natürlich auch der Dichter, der dann von seiner Muse, der in der Doppelperson des Freundes Niklas auftritt, durch die Muse dann wieder zur Kunst findet, auf seinen Abschweifungen im Leben mit Alkohol und Frauen. Wie du schon gesagt hast, die Aufspaltung der Hauptfigur, der weiblichen, auf drei Charaktere, auf die Puppe, die Olympia, dann die kranke Sängerin, die Antonia, und die Kurtisane, die Giulietta. Diese Aufspaltung setzt sich aber auch in der Rolle des Gegenspielers, des Baritons fort, ja, alle vier Bösewichte auch von einem und demselben Sänger gesungen werden müssen. Da geht es nämlich unbedingt, weil die Stimmlage eine einheitliche ist. Bei den Frauen ist das schon wieder schwieriger. Ich bin neugierig, wie das wird heuer. Ich glaube, es ist ja eine Sängerin, die alle Rollen singt, wenn ich richtig informiert bin.
Ja.
Und das ist immer, es ist halt immer schwierig, weil die Olympia sollte fast ein Koloratursopran sein. Die Antonia ist ein eindeutiger lyrischer Sopran. Und die Giulietta klingt für mich am besten, wenn es von einem Mezzosopran gesungen wird. Also diesen Spagat da zu schaffen, das wird spannend, wie die Sängerin das macht. Und was das Problem auch immer bei Hoffmanns Erzählungen ist, nicht nur die Darstellung dieser zerrissenen Figur, Das ist eine ausgesprochene, ausgewiesene Tenoroper ist. Du brauchst da einen erstklassigen Tenor, der sowohl darstellerisch als auch stimmlich das so überbringt. Und ich glaube, da haben die Salzburger Festspiele mit dem schon mal bei einem jemanden gefunden, der das in der heutigen Zeit sehr überzeugend rüberbringen wird. Es gibt eh nicht sehr viele, die da dafür in Frage kämen heute, aber der ist, glaube ich, jemand, wo man auch sich wirklich freuen darf. Wenn man den in der Rolle hört, dürfte jetzt die Entwicklung so in die Richtung abgeschlossen haben, die Rolle wirklich singen zu können. Im großen Festspielhaus sicher nicht leicht, aber er wird schaffen. Und Marc Minkowski mit den Wiener Philharmonikern wird für das nötige französische Flair auch sorgen. Und beim Hoffmann ist ja immer auch das Problem, die Oper ist unvollendet. Dann weiß man auch nicht, aus den Quellen, aus den verschiedenen, gibt es auch Sachen, wo man gar nicht weiß, ob die jetzt wirklich vom Offenbach sind oder nicht. Ich denke da nur an diese berühmte Spiegelarie vom Dapatutto im Giulietta-Akt, die jemand anderen zugeschrieben wird, aber natürlich für den Bariton so ein tolles Stück ist, das einfach unverzichtbar da hineingehört. Bei jeder Diskussion, ob es wirklich vom Offenbach geschrieben worden ist oder nicht, und da sind ein paar andere Sachen auch noch so. Es ist, die Oper ist ein Dorso, und das ist auch immer spannend, wie man das zusammenfügt.
Die Regisseurin ist Mariam Clément. Sie hat angekündigt, sie möchte diesem etwas problematischen Frauenbild, das dieser Oper anhaftet, auch noch irgendwie einen Spin geben, insofern als sie den Frauen ein Leben geben möchte, also auch selbst der Puppe da ein Leben noch einhauchen möchte. Bin sehr gespannt drauf. Ich glaube, dass das auch eine sehr schöne große Produktion werden wird. Interessant ist ja auch, wenn man das ist jetzt vielleicht nicht der wichtigste Querbezug, aber ich glaube, Hoffmanns Erzählungen spielt im zweiten Akt von Don Giovanni. Und E.T.A. Hoffmann soll gesagt haben, es ist die größte und wichtigste Oper überhaupt, Don Giovanni. Also gibt es da diese Verbindung durchaus.
Naja, die Oper spielt in Luthers Weinstube am Gendarmenmarkt in Berlin, wo über die Gasse quasi das Schauspielhaus steht, das Berliner Schauspielhaus, was heute ein Konzerthaus ist, damals aber ein Operntheater war, zu Zeiten der Hoffmanns. Und der Hoffmann wartet eben auf seine geliebte Stella, die dort als Donna Anna im Don Giovanni auftritt. Nicht? Und ja, wie sie dann kommt, ist er so betrunken, dass er das nicht mehr wahrnimmt. Und die Stella wird dann von seinem Widersacher vom Stadtort Lindorf abgeführt. Der Lindorf verkörpert natürlich auch dann die drei anderen Bösewichte in der Oper. Also ein tolles Stück und leider Gottes viel zu selten zu sehen. Also ich bin sehr froh, dass man es in Salzburg wieder mal sieht. Ich glaube, die letzte Produktion in Salzburg war noch, das muss ich, wenn ich mich richtig erinnere, in den 80er Jahren mit dem Placido Domingo gewesen sein.
Nein, dazwischen
hat es noch. Hat es noch gegeben? Ja. Doch, ich glaube, der Nils Schickhoff hat das gesungen.
Ja, aber genau. Es ist schon länger her.
Ist auch schon länger her. Also insofern durchaus darf man sich auf das auch sehr freuen.
Premiere ist am 13. August und bis 30. August wird die Oper gespielt, also dann in der zweiten Augusthälfte. Wir sind noch nicht ganz am Ende des Opernprogramms. Mhm. Aber ich möchte überleiten ein bisschen auch in das, was vor den Festspielen, also vor der eigentlichen Eröffnung der Festspiele kommt, was eine Schatzkiste ist aus meiner Sicht und eine der großartigsten Erfindungen von Alexander Pereira, und das ist die Ouverture Spirituelle. Und auch da haben wir drei Opernstücke, nämlich Georg Friedrich Haas, Koma.
Ja.
Und von Luigi Dalla Piccola, Il Prigioniero, der Gefangene, und Hamlet von Ambroise Thomas. Und in konzertanter Aufführung noch Capriccio von Richard Strauss. Das wird niemand geringerer dirigieren als unser großer Salzburg-Freund Thielemann.
Ja, Christian Thielemann mit Capriccio. Interessante Besetzung mit der Elsa 30 als Gräfin. Capriccio, immer das ewige Thema, was soll was hat in der Oper Vorrang, der Text oder die Musik. Das ist die große Auseinandersetzung, verkörpert durch einen Dichter und durch einen Komponisten, wo sich zwischen denen sich die Gräfin Madeleine nicht entscheiden kann. Text vom Stefan Zweig, wenn ich richtig informiert bin. Also auch Fortsetzung der sogenannten Literaturoper, für die der Strauß ja steht, durch seinen Librettisten Hofmannsthal früher, ist der Stefan Zweig sicher eine wunderbare Ergänzung dazu. Ich bin gespannt, wie das konzertant funktionieren wird. Es ist wahrscheinlich ein bisschen problematisch, weil dass sich da die Auseinandersetzung halt dann doch wirklich nur auf die Musik und auf den Text beschränkt. Szenisch gibt es da dann nichts. Schauen wir, wie das vom Publikum angenommen wird.
Es ist der Start der Festspiele heuer. Also es ist vielleicht ein bisschen ein Abgehen von der sonstigen Gepflogenheit, dass die Festspiele mit der großen Opernpremiere beginnen. Aber es ist natürlich auch immer ein sehr schöner Start, wenn Tillemann Strauß
reagiert. Natürlich. Und naja, und außerdem ist ja in Verbindung, gibt es ja auch der von dir schon angesprochene, die Konzertanten yes. Il Canto Sospeso von Luigi Nono und Il Prigioniero von Luigi Dalla Piccola. Das ist eine ganz interessante Sache. Das war, ich glaube, gebe es ohne Markus Hinterhäuser nicht sowas. Der programmiert das und das ist gut und das ist wichtig. Und du hast auch die Ouvertüre Spirituelle angesprochen. Die beiden Stücke werden ja auch im Rahmen der Ouvertüre Spirituelle noch gespielt.
Lass uns noch kurz bei diesen beiden Stücken bleiben, die in der Felsenreitschule am 25. Juli aufgeführt werden. Il Prigioniero ist auch eine wilde Geschichte. Eine Geschichte, die traurig macht, weil sie im Grunde die Vernichtung der Hoffnung und der Zuversicht ist. Der Gefangene wird vom Kerkermeister freigelassen, sagt, du kannst gehen, du bist frei. Und der Gefangene geht raus bei der Tür und wer steht dort? Wieder der Kerkermeister. Also dass die Hoffnung sozusagen, die Zerstörung der Hoffnung, die allergrößte Folter ist. Ich hab mich schon erinnert an Zeiten, als wir uns alle miteinander an Hoffnung geklammert haben in einer Pandemie und möchte gar nicht wissen, wie wichtig Hoffnung in den Gebieten der derzeitigen kriegerischen Auseinandersetzung ist, ja, und was für ein wichtiger Begriff das ist. Und dass Markus Hinterhäuser das ins Programm reinnimmt, hat, glaube ich, diesen Aspekt auch. Das gesamte Festspielprogramm 2024 kommt mir so vor, als würde da wirklich immer so feine Zeichen setzen, wo man sagt, die braucht man gar nicht jetzt tagespolitisch ständig äußern. Es gibt zwar auch eine Nawalny-Brieflesung, die der Tobias Moretti vornehmen wird, aber das sind schon sehr starke Hinweise dazu, zu dieser Verfasstheit, der derzeitigen Verfasstheit der Welt, einen Kommentar abzugeben. Und das habe ich da sehr schön gefunden. Warum das mit Luigi Nono im Doppelpack kommt, weiß ich nicht, aber hat vielleicht auch mit der Länge jeweils zu tun.
Ja, ganz bestimmt. Also da kann ich nur dazu sagen, reingehen, anhören und selbst rausfinden. Ich glaube, man wird den Faden finden.
Ich habe noch was unterschlagen. Beat Furrer, Begehren.
Ja.
Auch noch eine Oper. Also wir haben also auch zur Konzertante-Aufführung, auch in der Kollegenkirche am 29. Juli wird es sein. Beat Furrer wird selber musikalische Leitung vornehmen und Klangforum Wien wird hier mit Cantanto Admont auch gemeinsam tätig sein. Das ist schon eine sehr großartige Eröffnung von einem Festspielreigen. Und ich kann nur empfehlen, in dieser Zeit Salzburg schon zu besuchen, wo es vielleicht noch nicht ganz so in diesem ganzen Festspiel-Trubel, der hat noch nicht ganz so stattgefunden oder ist noch nicht losgetreten worden. Und man kann eine sehr hohe Konzentration auch in der Zeit haben. Du wolltest noch auf ein paar Konzerte hinweisen,
ja, die es da gibt auch. Vor allem, weil es in der Ouvertüre Spirituelle auch drei tolle Chorkonzertabende gibt. Das beginnt mit der Matthäus-Passion von Bach, die der Theodor Korensis macht. Ganz bestimmt eine spannende Auseinandersetzung. Dann was ganz Bewährtes und was sicher von einer extra Qualität ist, Israel in Egypt, Oratorium von Händel mit dem John Eliot Gardiner. und seinem Ensemble, den er immer leitet. Und nicht zu vergessen, der Chor de Saval mit zwei Tedeum-Vertonungen, nicht von Bruckner, sondern von De La Lande und Charpentier. Mhm. Charpentier, Tedeum, das kennen wir alle, das ist die Hymne, die Eurovisionshymne. Also das sind Sachen, also da gäbe es so viel schon vor den eigentlichen Festspielen, um nach Salzburg zu kommen. Also das ist schon brutal programmiert.
Ja, mir ist es ein besonderes Anliegen, darauf hinzuweisen, weil es ja auch ein ganz starkes Argument dagegen ist, was man manchmal oft so liest von Menschen, die sich oft auch nicht so auskennen, dass bei den Festspielen ginge es irgendwie um Sehen und Gesehen werden und das wäre alles so dermaßen im Mittelpunkt und das stimmt zu einem gewissen Grad, meinetwegen, immer da, wo Menschen und miteinander auch zu tun haben und Aufläufe sozusagen sind, da wird es schon auch sowas geben, aber das stimmt mit Sicherheit nicht für den Großteil des Publikums und das stimmt auch nicht, was die Beabsichtigung ist, nämlich wirklich in einer sehr, sehr, sehr qualitätvollen Art und Weise auch gewisse Schätze sozusagen immer wieder auszugraben und anzubieten. Und das ist ja auch, wie du sagst, mutig. Es ist ein mutiges Programm. Markus Hinterhäuser sagt selber, dieser Schwerpunkt, über den wir vielleicht jetzt auch noch sprechen werden, ist Kassengift. Und dieses Kassengift ist der wunderbare Arnold Schönberg.
Ja, Wegbereiter der Moderne, auf alle Fälle. Großartige Sache. Auf alle Fälle immer eine Auseinandersetzung wert in der Konzertreihe oder in den Konzertreihen. Tollreihe präsentiert in der Kammermusik, Klaviermusik, Orchesterwerke. Also da gibt es einiges, wo man die Auseinandersetzung durchaus wagen kann. Also wir sind schon so weit. Für mich ist das schon ein moderner Klassiker. Schönberg, also uneingeschränkte Empfehlung auch von mir.
Es gibt vielleicht die inneren Landschaften anzuhören.
Ja, nein, also wenn ich da das Programm ansehe, ist jetzt zum Beispiel das Klavierwerk von Schönberg mit dem Pierre Laurent M.A., also da wird man, ich glaube, da gibt es heute keinen besseren Interpreten dafür. Oder interessant auch, falls es dazu kommt, der Daniel Barenboim soll mit dem West Eastern Divan Orchester kommen.
Hoffentlich.
Hoffentlich. Ja. Hoffentlich kann er es noch und eines seiner letzten spätromantischen Werke von Schönberg, Pelléas et Mélisande. Also da muss wirklich niemand Angst haben davor. Das ist keine Zwölftertechnik.
Auch bei der verklärten Nacht nicht.
Bei der verklärten Nacht nicht. So ist es, ja.
Wunderschön, ja.
Also da gibt's wirkliche Schätze, ne? Ja, da kann man vielleicht auch jetzt ein bisschen traurig sein, dass die Erwartung konstant nicht gibt. Das wäre vielleicht noch eine Programmierung gewesen. Aber ja, alles kann man nicht und, aber dem Jubilar wird auf alle Fälle gerecht und das soll auch so sein.
Ich finde es auch sehr schön, dass das immer heißt Zeit mit. Ne? Also man hat Zeit mit Schönberg, man verbringt einfach auch mit dem Geist dieser Persönlichkeit Zeit und kann sich dem widmen. Und das ist halt auch sehr Großzügigkeit, da vertiefend hineinzugehen in dieser Konzentration, die da möglich ist. Was gibt's denn aus deiner Sicht noch Empfehlenswertes im Konzertprogramm?
Naja, wir haben auf alle Fälle im Jahr 2024 ein sogenanntes Bruckner-Jahr.
Ja. Wieso ist Bruckner-Jahr?
Naja, 1824 geboren, also er feiert seinen 200. Geburtstag und im Grunde ist Bruckner also eigentlich der genuine österreichische Symphoniker schlechthin.
Also eigentlich müsste man Zeit mit Bruckner und Schönberg haben.
Es besteht da halt immer wieder nur eine Gefahr und auch das, glaube ich, ist sehr gut gelöst. Es gibt ein paar Spitzensachen von Bruckner heuer, aber er ist nicht überrepräsentiert. Es ist zum Glück spielt nicht jedes Orchester, das kommt. Und eine Bruckner-Symphonie, gibt es halt in jedem Konzert eine Bruckner-Symphonie zu hören. Das ist bewusst programmiert. Also ich möchte zwei ganz ganz großartige Sachen herausgreifen. Fangen wir mit unseren Wiener Philharmonikern an. Riccardo Muti wird die 8. Symphonie dirigieren. Und das Besondere zum ersten Mal in seiner langen Dirigentenkarriere. der macht sich das sicherlich nicht leicht und setzt sich intensiv damit auseinander. Das hat er ja vor 2 Jahren mit der Missa Solemnis auch bewiesen, die auch zum ersten Mal da dirigiert hat. Und was war das für eine überzeugende Interpretation? Genauso stelle ich mir jetzt auch die 8. Bruckner vor.
Wie klingt die 8. Bruckner bei Mutti?
Wahrscheinlich in derselben vollendeten Schönheit, wie heuer die 7. geklungen hat, nicht? Also da muss man dazu sagen, also ich habe da mit einigen Konzertbesuchern da gesprochen auch. Also wenn manche vielleicht auch die Ecke und die Kante ein bisschen vermisst haben bei dem Bruckner vom Mutti. Man darf jetzt ergänzen, er ist ein Italiener und ich glaube, dass man die 7. Symphonie in der Schönheit nicht mehr, so schnell nicht mehr hören wird. Und das wird schon wahrscheinlich bei der 8. Symphonie dasselbe sein. Und ich glaube, da darf man sich wirklich freuen drauf. Das Mutti hat immer den 15. August jetzt mit den Philharmonikern, den ehemaligen Karajan-Termin. Und mittlerweile ist aus einem Termin sind 3 Konzerte geworden. Und ja, das wird sich, glaube ich, auch sehr gut verkaufen. Und das ist auch recht so und also ich freue mich auf das ganz riesig, weil das ist nämlich auch jemand, der Mutti kann sich ja am Ende seiner langen Karriere ja auch leicht machen und etwas dirigieren, was er immer dirigiert hat, nicht? Das würde man ihm ja auch nicht übel nehmen.
15., 17. 15. und 18. August ja, und ist
dazu
das.
Muss man auch sagen, also der Sergio Celibidache, also einer der größten Bruckner-Interpreten, der hat immer gesagt, die 8. Symphonie von Bruckner, es ist das Gipfelwerk der Symphonik überhaupt. Und das, da muss ich immer recht geben im Aufbau, in den Proportionen. Auch ist das Werk grandios. Ja.
Das heißt, da wird es auch zu Engpässen bei Karten kommen werden.
Und das wird zu großen Engpässen bei Karten kommen. Nicht? Und was weiß ich nicht, wo es hoffentlich auch so eng besten bei Karten kommen wird, weil es auch nur einmal am Programm steht, im ersten Konzert, die Berliner Philharmoniker spielen, unter dem Kirill Petrenko, kommt die 5. Symphonie von Bruckner zur Aufführung. Petrenko ist bis jetzt noch nicht sehr stark als Bruckner-Dirigent in Erscheinung getreten. Mhm. Das wird sehr interessant und spannend, wie er an das herangeht. Dass das Orchester den Bruckner immer einen kleinen Finger hat, aber das muss man nicht reden. Aber die Interpretation von Petrenko wird ja spannend. Das ist sicher die 5., die ein kontrapunktisches Meisterwerk ist, kommt sicher seinem Perfektionssinn am besten entgegen. Ich auch glaub auch da darf man sich freuen drauf. Und das war es auch dann schon mit Bruckner. Also viel mehr habe ich im symphonischen Repertoire jetzt nicht entdeckt. Ich darf vielleicht noch einmal, wenn wir schon beim Konzertsektor sind und dann auch über Petrenko gesprochen haben, zu einem nächsten Jubilar übergehen. Denn wir haben auch den 150. Geburtstag von Petrik Smetana. Und der Petrenko bringt mit den Berliner Philharmonikern im 2. Konzert den gesamten Zyklus Mein Vaterland zur Aufführung. Das liebt Kirill Petrenko ganz besonders, hat er schon mit vielen Orchestern gespielt und wird auch mit den Berlinern eine besondere Sache.
Und liebst du das auch?
Ja, auf alle Fälle. Also ich freue mich auf die beiden Konzerte mit den, muss man aufpassen, also ich will mir das nicht mit den Wiener Philharmonikern vertun, aber ich freue mich immer auf die Konzerte mit den Berliner Philharmonikern auch in Salzburg.
Ich schaue gerade, weil Herbert Blomstedt auch noch am Programm steht, am 28. Juli. Weißt du auswendig, was er?
Ja, die 2. Symphonie von Felix Mendelssohn Bartholdy, Lobgesang, Chorwerk, schöne Sache. Lieb Blomstedt auch, das hat er oft aufs Programm gesetzt und ich glaube mit einem Chorwerk von Brahms in Verbindung.
Fein, ja, also es gibt ja den Aufbau immer auch der Festspiele zum Schluss, dann wie gesagt Berliner Philharmoniker, dann stark der Auftritt. Es gibt bis zuletzt ein sehr dichtes Programm, Gott sei Dank, muss man sagen. Ja. Wir enden ja heuer an einem Samstag, am 31. Und am Freitag gibt es zum Beispiel nochmal Hoffmanns Erzählungen und die Wiener Philharmoniker noch einmal mit Nessin Seguin. Solistenkonzert Trifonov, da gibt es auch den Jedermann noch bis zum Schluss, der Spieler wird bis zum Schluss gespielt. Also es ist ein sehr starkes Augustprogramm hier noch vorgesehen.
Ja, ich hätte noch ein paar spezielle Empfehlungen auch noch. Wiener Philharmoniker mit Anders Nelsons machen den Malerzyklus fertig. Mhm. Weiter mit der 9. Symphonie. Trifonov hast du angesprochen schon mit der Hammerklaviersonate von Beethoven, die jetzt vor kurzem immer Konzert ausgespielt hat in einer großartigen Interpretation. Grigori Sokolov kommt wieder, wo das Programm noch nicht bei Account ist, der hält das immer geheim. Aber er hat auch immer spannende, abwechslungsreiche Programme. Ich erinnere da heuer nur an den Börselblock, den so in der Dichte noch niemand gespielt hat. Andere Solisten kommen Levit, auch wieder. Igor Levit, Andras Schiff, Ann-Sophie Mutter. Also man könnte es noch Namen nennen, das sprengt aber den Rahmen.
Sokolov hat uns die Finanzierung letztendlich des Festspielbezirk-Umbaus beschert, weil in seinem Konzert dann es so offensichtlich wurde, dass das Dach nicht mehr dicht ist, weil es reingeregnet hat.
Ja.
Und das war dann wirklich der Anhaltspunkt, beim Bund auch vorstellig zu werden und zu sagen, jetzt müssen wir es angehen. Es gibt eine sehr interessante Weiterentwicklung des Festspielbezirks, insofern als vom Neutor aus ein Behelfstunnel gebaut werden wird Richtung Festspielhaus, um nicht nur die Baustelle zu versorgen, sondern in weiterer Folge auch die Belieferung nicht mehr über die Hofstallgasse machen zu müssen, sondern dann von hinten sozusagen die Technik anliefern zu können, die Bühnenbilder anliefern zu können etc. Es werden die sämtliche Werkstätten komplett neu aufgestellt. Die sind derzeit ja schon wirklich ein Problem beim Arbeitsinspektor. Also Festspiele müssen investieren und es ist ein deutliches Bekenntnis zu diesem Standort, dass hier das dementsprechend in den Berg hinein auch ausgebaut wird. Und es entsteht dann im Bereich des Schüttkastens, wo früher das Café Niemetz war, das manche ganz gern hatten, auch ein neues Besucherzentrum. Und gegenüber von der Blauen Gans sieht man dieses grüne Tor in der Pferdeschwemme, in der Prospektwand, das derzeit verschlossen ist. Und das wird dann dauerhaft geöffnet sein und die Festspiele ein ganzjährig besuchbares Besucherzentrum bekommen, wo man in diese Welt der Festspiele eintauchen kann, auch wenn mal gerade keine Festspiele sind. Also dieses Hermetische, das manchmal der Festspielbezirk hat, wird ein bisschen genommen und aufgelöst. Und es ist, glaube ich, eine sehr einladende Geste, die hier in den nächsten Jahren umgesetzt wird.
Das ist eine bewusste Eröffnung der Festspiele.
Bewusste Eröffnung der Festspiele und ich unterstütze das sehr, ich finde das sehr, sehr wichtig und ich freue mich auch, dass man den Festspielen hier einfach diese Weiterentwicklungsmöglichkeiten gibt und dass das auch jetzt mittlerweile bei Denkmalpflege und so weiter, ich glaube, hängt dann an ein paar Kleinigkeiten noch, aber im Großen und Ganzen positiv gesehen wird. Also Festspiele sind somit dann auch gerüstet für eine gute Zukunft. Thomas, zum Abschluss vielleicht nur ein Wort zu den Pfingstfestspielen, die ja für uns fast so was sind wie immer ein bisschen eine Auftaktveranstaltung, weil dann ist es ja nicht mehr allzu weit bis zum Sommer. Wie würdest du die für heuer beschreiben und was würdest du empfehlen?
La Clemenza di Tito, Inszenierung vom Robert Carsten, den ich sehr schätze und sehr gern mag als Regisseur. Immer interessante, überzeugende Arbeiten.
Ja, natürlich auch für jedermann jetzt
auch für jedermann im Sommer. Macht, ja. Da wollte ich dann eh noch darauf zurückkommen. Cecilia Bartoli natürlich, das Zugpferd der Pfingstfestspiele, die wird den Sesto singen in La Clemenza di Tito. Hat auch eine der schönsten Arien von Mozart da überhaupt, mit der Klarinettenbegleitung. Die wieder mit dem Orchester aus Monaco. Gianluca Capuano. Ich glaube, das ist eine Produktion, auf die man sich freuen darf. Auch zwei Konzerte oder drei Konzerte eigentlich, die bei den Pfingstfestspielen empfehlenswert erscheinen. Ein Soloabend von Anders Schiff, wo er Mozart-Sonaten spielen soll. Dann kommt Trifonov mit der Bremer Kammerphilharmonie und Paavo Järvi. Und dann ein Gala-Konzert, 50 Jahre Placido Domingo. In Salzburg. Das findet auch im Rahmen der Pfingstfestspiele statt.
Ich freue mich darüber, weil ich habe eine schöne Erinnerung an den Plácido Domingo. Nicht nur, weil ihn meine Mutter sehr verehrt hat und die Stimme sozusagen in meiner Jugend eine große Rolle gespielt hat, sondern auch, weil er seinen 80. Geburtstag bei uns gefeiert hat, als die Pandemie war und zur Mozartwoche sehr viele Künstlerinnen und Künstler eingeladen waren. Allerdings ist sie gestreamt worden. Und die Künstler waren aber hier vor Ort und wir waren eines der wenigen Hotels, die offen hatten. Und dann haben alle gemeinsam auf den Plácido Domingo und seinen Geburtstag angestoßen. Und das war ein sehr besonderer Moment in meinem Hoteliersleben.
Das kann ich mir vorstellen. Da beneide ich dich auch drum, weil ich muss auch sagen, wenn andere Jugendidole gehabt haben, Fußballer oder Popsänger, dann war der Plácido Domingo ein Idol meiner Jugend. Und ich weiß, wie ich nach Wien zum Studieren gekommen bin mit 18 Jahren, war gerade seine größte Zeit als Tenor. Wir haben uns viele Abende oder Nächte vor der Staatsoper eigentlich die Beine in den Bauch gestanden, wie man so schön sagt, um Stehplatzkarten für Aufführungen mit dem Domingo ergattern zu können. Das sind auch Sachen, die man nicht vergisst. Und auch, er hat ja auch dann eigentlich für mich eine sehr überzeugende Bariton-Karriere an die Tenorkarriere dran gehängt. Und ich glaube, er hat sich nur verdient, diesen Abend.
Ich bin froh, dass du noch den Titus angesprochen hast, weil der ja auch im Sommer dann übernommen wird.
Ist ja auch, das ist eine gute Einrichtung, finde ich, die Produktion von Pfingsten in den Sommer zu übernehmen, weil wer dann vielleicht zu Pfingsten nicht kommen kann, weil das vielleicht anders verplant ist. Das Wochenende kann man dann doch die szenische Produktion zumindest noch im Sommer auch mitsehen. Du hast vorher Robert Carson gesagt, der wird auch den Jedermann machen. Ich glaube auch, das, um mal kurz noch einen Ausflug in Schauspiel vielleicht dran zu hängen, ganz kurz. Der Jedermann klingt mir auch sehr, sehr vielversprechend. Ich war auf der Pressekonferenz für den neuen Jedermann, die in Wien stattgefunden hat. Und habe dann am Rande die Möglichkeit gehabt, mit Robert Carson zu sprechen, weil mir vor allem wichtig war, das so in Erfahrung zu bringen, wie er den Originalschauplatz, den Domplatz und den Dom damit einbezieht, weil das war ja der große Kritikpunkt der jetzigen Produktion, die wieder abgesetzt worden ist, dass da der Dom komplett verbaut worden ist und mit irgendeiner, ja, für meine Begriffe banalen Dekoration ausgestattet worden ist. Und hat Robert Carson gesagt, also er wird das auf alle Fälle berücksichtigen, das wird auf alle Fälle zu sehen sein. Er wird eine Dekoration machen und etwas gestalten, aber man wird den Originalschauplatz sehen. Und ich glaube, das kann man dem Carson wirklich zutrauen, dass da was Tolles draus wird.
Ich glaube auch, dass die Entscheidung jetzt gut war und war vielleicht einmal von der Kommunikation her nicht hundertprozentig. Aber solche Dinge gehen dann manchmal auch nicht ganz ohne Blessuren ab. Aber insgesamt freue ich mich auf einen neuen Jedermann und auf einen Neustarter. Und freue mich, wie gesagt, auch noch vorher noch auf die Pfingstfestspiele, die uns dann langsam in den Sommer befördern. Und ich glaube, es steht uns ein spannender Sommer bevor, 2024. Ein ambitioniertes Programm, ein mutiges Programm. Eines, das vielleicht auf den ersten Blick nicht nur Blue Chip sozusagen anbietet, sondern wo man sich auf was einlassen kann und darf. Und das ist aber der Anspruch der Festspiele, das Epizentrum des Besonderen zu sein. Und ich glaube, das hat Chance, mit diesem Programm erfüllt zu werden. Lieber Thomas, danke vielmals, dass du mit mir ein bisschen geblättert hast in die Vorausschau vom Festspielen 2024. Liebe Zuhörer, liebe Gäste, wenn wir Ihnen Lust machen konnten, nach Salzburg zu kommen, egal ob zu Pfingsten oder im Sommer, dann wäre es eine Freude für uns und freuen uns, wenn wir uns sehen in der Blauen Gans oder anderswo im festspielenden Salzburg.
Gänsehaut Salon.